wenn ich dran bin mit Predigt, sehr fokussiert, weil meine Predigtgedanken sind immer präsent. Und ohne Ausnahme habe ich immer wieder einen roten Faden erkannt, sei es durch die Einleitungsworte, auch durch diese kurze Präsentation von Niki und Priska über die Royal Rangers Sommerlage, das Gebet, das Wort, das gelesen wurde, das Gebet vom Walter mit meinen Worten, so ein Satz, was bei mir hängen blieb, dass der Herr durch die Reihen geht und jeden Einzelnen das gibt, was sie brauchen. Und so bin ich überzeugt durch die Verkündigung. Die Anbetung und das Gesang ist nicht Nummer eins auf dem Programm. Unser Gottesdienst ist ganzheitlich. Anbetung ist die Verkündigung und die Verkündigung ist die Anbetung. Das Wort des Herrn bleibt als das Zentrale in unserer Versammlung. Ob es durch Gesang ist oder Zeugnisse, es geht um das Wort des Herrn. Es hat mich eine Gedanke sehr stark bewegt. Ich sagte, es hat mich auch sehr berührt von den Royal Rangers. Ihr werdet das nachher hören, warum. Hat auch mit meinem Predigtitel zu tun. Die einsamste Generation aller Zeiten. Das ist die Generation von heute. Dürft ihr eine Sekunde, ein paar Sekunden, dieses Bild reflektieren. Ein paar Gedanken vorab zu meinem Thema oder meinem Predigtitel. Nie allein, aber auch nie wirklich zusammen. Warum so viele junge Menschen so einsam sind. Damit will ich nicht ausschließen, Ältere und so weiter. Aber was so markant und auffällig ist, besonders die junge Generation. Viele Bekannte, viele Kontakte. Wo bleiben die echten Freunde? Einsamkeit ist oft ein unterschätztes Problem. Durch Facebook und Twitter und Instagram und wie es alles heißt, Messenger, gut vernetzt. Bei mir gibt es bei meiner eine Facebook-Seite über 3700 Freunde. Auf die ukrainische Seite, persönliche Seite, fast 700. Sind die alle meine Freunde? Sind sie wirklich so mit mir befreundet? Wissen sie überhaupt, was mit mir, in mir vorgeht? Kennen sie meine Kämpfe? Kennen sie meine Bedürfnisse? Wir merken an so gewisse Merkmale in der Gesellschaft, wie oberflächlich auch unsere Gesellschaft, ich sage auch. Natürlich gibt es auch sehr viele sehr tiefgreifende Sachen, wie zum Beispiel Gottesdienst miteinander feiern, Gemeinschaft miteinander zu haben. Facebook-Sportverein, Facebook habe ich erwähnt, Arbeit, Dating-Apps. Es gibt tausende Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und jeder von uns kennt tausend Leute. Aber warum sind viele dann trotzdem so einsam? Einsamkeit wird oft als Volkskrankheit in der modernen Gesellschaft tituliert. Das sind Experten, Gesellschaftsforscher und die Experten, die diese Meinung haben. Das ist nicht irgendwo eine erfundene Aussage. Es gibt empirische Untersuchungen und sehr gut recherchierte Beweis dafür. Einsamkeit wird oft als Volkskrankheit in der modernen Gesellschaft tituliert, als legitime Nachfolge von Diabetes, Bluthochdruck und Rückenschmerzen. In Großbritannien, ich erwähne Großbritannien, weil da wurde sehr viel Untersuchungen, empirische Untersuchungen durchgeführt, wurde vor wenigen Jahren die erste Ministerin für Einsamkeit ernannt. Ist tatsächlich eine Ministerin, sie gehört zur Regierung, das ist ihr Portfolio. Was unternehmen Sie jetzt als Regierung und als Land? Wir können genauso gut die Frage stellen, haben wir einen Minister oder Ministerin, die sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen? Wir sind als Gemeinde des Herrn Jesus Christus heute gefragt, weil wir tragen in uns einen Impfstoff. Wir tragen in uns das Licht. Wir tragen in uns Heilung. Ihr seid Heilungsträger. Die Kirche des Herrn Jesus Christus ist nie zuvor gefragt. Nicht, weil wir eine Haufen Idioten sind, mit frommen Ansichten, aber weil wir wissen, was es bedeutet, im Leben zu stehen und wie wir Lebenskrisen meistern könnten. Das haben wir gelernt. Wir rennen nicht irgendeiner Illusion nach. Die super Gesellschaftskritiker, was die Christen betrifft, sind fehl am Platz. Total deplatziert. Es gibt auch sehr viel super Frommen unter uns, die meinen, alles besser zu wissen. Ja, die Pfingstler und die Evangelikalen. Hör mal, jeder wird von seinem Ross runterkommen und einmal auf die Nase fallen. Einsamkeit, Volkskrankheit in der modernen Gesellschaft. Oft aber denken wir dabei nur an Menschen über 60, deren Partner und Freunde gestorben sind und deren Kinder ihr eigenes Leben leben. Ich habe genug in meinen 45 Jahren als Pastor davon gesehen und erfahren. Ganz brisant, was die heutige Sachlage betrifft, die Corona-Krise mit Kontaktbeschränkungen und Isolationsgebot hat den Blick noch einmal stärker darauf gerichtet. Vorab zu meinem Predigttext und was zu den Auslegungen und wie komme ich auf diese Gedanken, möchte ich auch einmal euch, halt es mal im Hinterkopf, Bethaus. Beth heißt Haus, Hesed, Freundlichkeit, das hebräische Wort. Freundlich sein. So heißt Bethaus, Haus der Barmherzigkeit. Bethaus, wir hören auch von zwei Worten, die zusammengeführt wurden in der hebräischen Sprache. Haus, Beit und Lehem, Brot. So gibt es auch das Wort Brothaus. Das ist im wahren Sinne des Wortes, die Gemeinde ist Haus der Barmherzigkeit. Hier erleben wir Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Das soll es so sein. So reflektieren wir die Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Noch ein dritter Begriff, Bet, Haus, Bethel, El, Gott und Bethaus, Hause Gottes. Da kennt ihr das von der Begebenheit von Jakob zum Beispiel, als er den Ort Bethel nannte, Hause Gottes. Da hat er Gott begegnet und hat eine gewaltige Vision gehabt. So, jetzt komme ich zu meinem Predigttext, Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 17. Ich habe das von Zeit zu Zeit in Gemeinden erlebt, weil sie praktizieren das bei der Schriftlesung, dass alle aufstehen. Und ich kenne auch Gemeinden, die dann die Schrift für den Sonntag miteinander aussprechen. Das tut wirklich gut. Darf ich euch einladen, Vers für Vers aus Johannes Kapitel 5, heute Morgen mit mir diese Bibelworte zu lesen. Wer kann, darf aufstehen, wer nicht will, ist kein Verdammnis in Jesus Christus, bleibt sitzen. Und fühlt euch da wohl und frei. Lass uns dann einfach, ich denke an diese alttestamentliche Begebenheit, als die Kinder Gottes zurückkehrten aus der Gefangenschaft. Tag und Nacht, ohne Pause, wurde das Wort des Herrn vorgelesen. Und da waren auch die kleinen Kinder dabei. Und da gab es auch keine Stühle. Sie haben alle im Stehen das Wort Gottes gehört. Wir wollen nun die Texte miteinander lesen. Lass uns beginnen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Mensch, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Da ist in Blau markiert, ich habe keinen Mensch, daher bekomme ich meinen Predigtitel. Vers 8, Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm dein Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Und sogleich wurde der Mensch gesund, er nahm seine Bahre und könnte gehen. Amen. An jenem Tag aber war der Sabbat. Die Juden sagten nun zum Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, deine Bahre zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: Nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm sie und zeig, dass du gehen kannst? Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch? Okay, das haben wir gelesen, Vers 13. Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Sehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis heute auf diesem Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Amen. Ich glaube, in eure Herzen, in eure Seele legt der Herr ein Segen drauf, weil ihr sein Wort heute Morgen auch gelesen habt in der Versammlung. Das sind 3 Bibelstellen. Ich werde Bezug darauf nehmen, halte das irgendwo, mache ein Fensterchen auf und deponiere das dort. Und wenn ich Bezug darauf nehme, dann wisst ihr, ja, der hat da sowas gesagt. Die erste Bibelstelle ist in 4. Mose 20, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in der Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesh Barnea, und ich habe in Klammer geschrieben, 2 Jahre bis hierhin. Sie haben so lange dort Sie haben 2 Jahre gebraucht bis Kadesh Spanier und dann 38 Jahre, so gemäß Bibelwissenschaftler, waren sie in Kadesh Spanier in der Wüste. 38 Jahre. Es gibt gewisse Stellen, die heißt 40 Jahre in der Wüste. Die Bibel widerspricht sich nicht. Da gibt es eine sehr gute Erklärung dafür. Und wenn ihr mehr wissen wolltet, bitte fragt Beat. Das macht er sehr gerne. In 5. Mose 1, Vers 46 steht es hier: So bleibt ihr in Kadesh eine sehr lange Zeit. Diese Bibelstelle entschlüsselt bringt die 38 Jahre zum Vorschein. Dann in Josua Kapitel 14, Vers 7 lesen wir: Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesh Barnea. Sie hatten 2 Jahre gebraucht, bis sie dorthin kamen, und 38 Jahre lagerten sie sich dort, und so gibt das 40. Aber so genau, wenn ihr es wissen wollt, wie gesagt, Beat ist da, theologische Fragen zu beantworten. Das meine ich jetzt echt, gell, nicht. Kadesh, ganz interessant. Wo lagerten sie sich? Kadesh bedeutet heiliger Ort. Barnea, Wüste. Und so, wenn wir diese Worte, diesen Begriff oder diese Worte zusammen Kadesh Barnea auslegen, sie war an einem heiligen Ort in der Wüste. Das ist sehr wichtig. Das war Folie Nummer 11 und ich komme dazu zurück. Jetzt erstmal zu meinem Predigttext. Ich habe vor etwa 3, 3,5, 4 Jahre begonnen zu verstehen, es war mir einmal wie eine Eingebung, dass die Bibel eigentlich alles, was in der Bibel steht, ist sehr kodiert. Ein anderes Fachbegriff dafür ist kryptisch. Ihr habt vielleicht gehört vom Kryptologen, die Sachen verschlüsseln. Und Kryptologen, die können Sachen entschlüsseln oder verschlüsselt oder ein Rätsel, ein Geheimnis. Und wir tun oft die Sachen einfach in der Bibel lesen als historische Begebenheiten. Zum Beispiel das Volk verließen unter der Führung von Mose Ägypten. Sie überquerten das Rote Meer und dann waren unterwegs und wir haben gelesen, insgesamt 40 Jahre, dann irgendwann die neue Generation zusammen mit 2 Personen aus der alten Generation, Josua und Kaleb. Sie gingen in das verheißene Land mit das Volk hinein. Ja, wir lesen das historisch und sagen, ja, das war damals so. Aber wenn wir die Schriften dekodieren, enträtseln, damals, als das dokumentiert wurde in 2. Mose, Exodus, da hat der Verfasser nicht gesagt, jetzt will ich hier etwas kodiert aufschreiben. Er hat die Ereignisse, so wie das war, dokumentiert. Im Neuen Testament aber, wir dekodieren das, wir enträtseln das und sagen, ja, der Auszug aus Ägypten ist das Bild für das Volk, die heute die Welt verlassen und Jesus Christus nachfolgen. Oder sie überquerten das Rote Meer. Das ist auch im Neuen Testament das Bild für die Taufe. Sie verließen die Welt durch die Taufe hinter sich, bekannten sich, wir bekennen uns in der Taufe zu Jesus Christus. Und dann beginnt für uns ein neues Kapitel in unserem Leben mit Jesus Christus. So gibt's das alles, was wir finden können, in der Bibel, es gibt eine kodierte Botschaft da drin. Und so will ich auch versuchen, heute Morgen, Johannes 5, das eine historische Begebenheit war, für euch zu dekodieren. Einverstanden? Und jeder kann etwas mitnehmen. Jesus kam nach Jerusalem, es war Festzeit. Steht einfach, Johannes sagt, es war ein Fest. Unwichtig jetzt für uns, was war das genau für ein Fest und wie viele Menschen da waren. War es Passa, war es das oder Purim oder was? Es war ein Fest und es war Pflicht für die Juden, besonders die Männer, dass sie zu den Festen gehen. Warum die Männer? Weil sie eine Verantwortung haben, in ihren Familien den Priesterdienst zu tun, der prophetische Dienst zu tun, der königliche Dienst zu tun. Und so waren sie verpflichtet, da zu sein bei dieser Feste und Gott dabei zu erleben. Jesus ging nach Jerusalem. Und in unmittelbar im Tempelumfeld war ein Teich namens Bethesda. Und ich habe das Wort für euch ausgelegt, Haus der Barmherzigkeit. Das Wort bedeutet auch Freundlichkeit Gottes. Und da lag ein Mensch. 38 Jahre lang in diesem Zustand. Und es steht dort, in diesem Tempelbereich waren Hallen, 5 Säulen. Jetzt, wenn wir überlegen, dass der Hauptauftrag von Jesus, an Jesus sagt das mit seinem eigenen Mund und seinen eigenen Worten, er ist gekommen für die verlorene Schafe Israels. Er ist gekommen für das Volk Gottes. So alle Begebenheiten im Neuen Testament war darauf ausgerichtet, dass Jesus in der ersten Linie für das Volk Gottes der Messias sein wollte, der ihnen errettet, der das unerträgliche Joch von ihnen wegnimmt und gibt ihnen ein Joch, das nützlich ist für sie und sanft. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn mein Joch ist sanft. Das Wort ist sanft, ist eigentlich heißt nützlich. Und Jesus lädt sein Volk, die so schwer und mühselig und beladen war, komme zu mir. Und so sieht er jetzt hier diesen Mann, 38 Jahre lang. Jetzt nur vorab noch eine Bemerkung. Johannes ist der einzige Evangelist oder Apostel, der sein Evangelium beginnt genau wie Genesis, wie 1. Mose. Im Anfang schuf Gott. Und so beginnt Johannes sein Evangelium. Im Anfang war das Wort. Und so macht es sofort eine Verbindung zum Wort Gottes und Gott, der souveräne Gott. Im 1. Mose, im Anfang schuf Gott. Gott sprach und Gott schuf. Und im Anfang, sagt Johannes, war das Wort. Und was ist das Wort für Wort? Sagt das alle nochmal? Logos war Gottes Weisheit, Gottes Intelligenz. Und das Logos war Gott selbst. Und was ist aus der Logos geworden? Ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Und so der abstrakte Gott, so wie die Juden ihn kannten, ist nun Mensch geworden, hat Gestalt angenommen und lebte unter uns, um Gott, der Vater, zu offenbaren. So, jetzt wollen wir mal dekodieren. Es war ein Fest. Typisch für die Juden. Jesus, der Messias, geht zum Fest. Aber im Tempelbereich sind, eine Halle, 5 Hallen oder eine Halle mit 5 Säulen. Wenn wir das enträtseln, spricht das von das Gesetz. 5 Bücher des Gesetzes. Und das Gesetz war wie ein Dach. Und unter diesem Dach befand sich das Volk Gottes. Waren sie gesund? Nein. Waren sie vereinsamt? Ja. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Waren sie krank? Ja. Sie waren alle gelähmt. Sie könnten zwar laufen zum Markt und ihre Geschäfte erledigen, am Markt und Handeln und Landwirtschaft und so weiter. Und doch im Geist waren sie gelahmt. Sie könnten nicht gehen. Sie könnten nicht in die Wege Gottes, in die Wege des Herrn gehen. Sie haben immer wieder gesündigt. Sie ließen sich immer wieder anstecken und beeinflussen von Götzendienst. Und sie haben sogar diese Götzen in den Tempel hineingetragen und neben Gott, Jahwe, der Allmächtige, nebenbei auch die Götzen angebetet. Das Volk war krank. Jesaja sagt, sie lebten in Finsternis. So, wenn wir diese Passage in Johannes 5 dekodieren, das ist ein messianischer Auftrag an die Juden. Ja, es geschah. Es ist für uns ermutigend zu wissen, Jesus heilt. Er heilt noch heute. Amen. Ich bin der Nummer eins, der seine Hände hochhebt und sagt, ja, ich glaube, dass Jesus auch heute heilt. Ich habe es erlebt. Ein paar Mal sterbenskrank und wie Gott, mein Vater, Jesus Christus, durch Gebete, Gläubige, meine Mutter und Vater und Geschwister, für mich gebetet haben und ich bin gesund geworden. Aber hier ist eine Botschaft versteckt in dieser Begebenheit. Ich sagte, Jesus, der Messias, es war ein Festtag der Juden, er kommt zu einem Teich, Bethesda. Bethesda ist auch sinnbildlich ein Teich für die Taufe. In der frühchristlichen Gemälde für die Taufe haben sie symbolisiert, wie ein Mann vom Wasser heraussteigt und sein Liegebett auf seine Schulter trägt. Da kann man sich fragen, woher haben sie so eine Impression? Die Taufe so darzustellen, dass ein Mann aus dem Wasser steigt und dann trägt er das, was ihm rumgetragen hat. Nun besiegt er das und trägt er dasselbe. Etwas ist mit diesem Mensch geschehen, aber nur so viel nebenbei zu sagen. So, dieser Mann symbolisiert das Volk Gottes 38 Jahre lang vereinsamt in der Wüste. Sie haben Religion, sie haben alles gehabt, aber sie haben die Nähe Gottes nicht gehabt. Sie haben sogar zu Gott gerufen und Gott sagt, ich höre nicht. Es klingt zwar hart und sehr paradoxisch, Gott der Barmherzigkeit, Gott der Gnade. Wieso hört er nicht? Er hört nicht, weil alles, was er zu sagen hat, hat er ihnen bereits gesagt. Vielleicht eine Nebenbemerkung. Ich habe immer wieder gehört von Personen, die sagen, ich rede mit Gott, aber der gibt mir keine Antwort, der redet nicht zu mir. Sein Schweigen ist auch Reden. Und wenn du im Wort forschst, dann merkst du, er redet geballt zu dir durch den Heiligen Geist. Gott ist ständig am Reden. Er sagt nicht, ja, lieber Bruder, ich sehe, du brauchst dringend eine Frau. Gehe dort in der Bodenseekirche in der Hauptstraße Nummer 7 und halte Ausschau. Willst du eine Frau sehen, junge Frau, königlich gekleidet? Das soll deine Frau sein. Geh zu ihr und sage, du sollst meine Frau werden. Gott hat mir das gesagt. Ich kannte so eine junge Frau. Sagte zu mir leise, aber Gott hat mir das nicht gesagt. Wie stellen wir uns Gottes Reden vor? Da in 5. Mose steht es, Gott wollte nicht hören und wollte auch nicht reden. Aber heißt das, dass Gott ist nicht interessiert? Nein, Gott will, dass ihr müsst die hebräische Redeweise verstehen. Es ist manchmal etwas übertrieben, klingt das für uns. Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst und so. Wir müssen diesen Hebräismus verstehen, wie Gott redet. Es hieß nicht, Gott hat ihnen verworfen. Er ist immer am Reden. Und dort in der Wüste 38 Jahre lang, wie dieser Mann, der gelähmt war, der nicht gehen könnte, der war krank und der war vereinsamt. Er sagte, als Jesus sagte, willst du gesund werden? Was hat er geantwortet? Ich habe keinen Menschen. Ich habe das so viel gehört. All die 45 Jahre lang, wo ich Gemeindedienste tue, in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum, pastorale Dienste, viele, viele Hunderte und Hunderte und Hunderte Seelsorgegespräche. Hörte ich immer wieder, ja, ich bin vereinsamt, niemand versteht mich, keiner kümmert sich um mich. Eigentlich geht es nicht hier um irgendwas Soziales oder Gesellschaftliches. Sie beschreiben den Zustand ihrer Seele. Und wenn ein Mensch in seiner Seele krank und vereinsamt ist, du kannst dir noch und noch 20.000 Freunde auf Facebook geben und vorbeigehen und ihm Linsentorte bringen und alles Mögliche tun. Und die werden immer noch einsam sein. Lass den zum Geschnetzeltes und röst dich. So gehen sie zurück und sind immer noch vereinsam. Röst sie zum Grillfest, gehen sie zurück und sind immer noch einsam. Wieso? Weil die Seele ist einsam ohne Gott. Und die Wüste ist ein schlimmer Ort. Die Welt, sagte Nietzsche, ist eine Wüste. Wehe dem, der keine Heimat hat. Nietzsche selber sagte das. Das heißt, Kadesh Barnea. In der Wüste war ein heiliger Ort und das Volk Gottes wurde durch diesen heiligen Ort in der Wüste versorgt. 38 Jahre lang, insgesamt 40 Jahre, seitdem sie Ägypten verließ. Und womit wurde sie versorgt? Mit was vom Himmel? Halleluja. Manna. Und das Wort für Manna in der hebräischen Sprache ist Dabar. Und das ist dasselbe Wort im Neuen Testament für Logos. So, womit wurden sie in der Wüste versorgt? Gottes Wort. Und jetzt möchte ich euch sagen, jetzt durch diese Enträtselung von Johannes 5, es ist für mich kodiert, es stellt das Volk Gottes dar, 38 Jahre, 40 Jahre in der Wüste, versorgt von Manna, jeden Tag, und dennoch, schlussendlich kommt der Messias, das lebendige Wort Gottes. Und er selbst sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedes Wort aus dem Munde Gottes kommt. Er selbst sagt selbst, ich bin das Brot des Lebens. Und sie blieben in ihrer Blindheit und nicht Jesus erkannt, wollte ihm nicht annehmen, sogar sie sagten, kreuzige ihn. So. Wenn ich das dekodiere, sage ich, diese Botschaft ist nach wie vor bis heute für die Juden. Eigentlich ist die Zeit der Wüstenwanderung zu Ende. Der Messias ist gekommen. Sie wurden ernährt durch Manna und Wasser. Und getragen und versorgt. Und sie bauten ihre Lager auf 38 Jahre lang in Kadesh Barnea. Und sie lebten. Es ging ihnen nicht schlecht. Kadesh, der heilige Ort, Barnea in der Wüste. Meine Worte zu uns, Gemeinde. Kennst du das manchmal? Man hat das Gefühl, du bist in der Wüste. Also ich kenne das. Ihr vielleicht nicht, aber ich kenne das sehr gut. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin 7-mal in der Wüste gewesen. Aber so wie Mose seine Schafe auf die andere Seite geführt hat, der Wüste, um die Erscheinung Gottes zu betrachten, so Gott hat mich immer wieder durch meine Wüste geführt. Weil in Jesus Christus habe ich der heilige Ort Kadesh gefunden. Und in Jesus Christus, auch wenn ich in der Wüste bin, versorgt er mich. Ich fragte einen Unternehmer einmal, wie geht es dir? Er sagte, du, diese sehr, sehr schwierige Zeiten. Es ist wie in der Wüste. Dann sagte ich, ja, und wie geht es dir? Es geht mir gut. Wie geht es deiner Firma? Geht auch gut. Dann sagte ich, was ist denn das Geheimnis? Er sagte, in Jesus Christus bin ich versorgt und meine Firma ist versorgt und ich rechne nicht damit, bankrott zu werden oder unterzugehen. Ich möchte ein ermutigendes Wort sagen, auch für Leute, die Geschäftsleute sind, nur nebenbei. Wir wissen nicht, wer alle diese Predigt hören. Ich habe gesehen, Schulden. Wer Schulden hat und nicht rauskommt aus Schulden, nicht auswandern nach Liechtenstein oder sonst wo, in Bujumbura und Asyl suchen. Ich stehe dazu. Und ich habe viele Unternehmer erlebt, wie Gott ihnen aus den Schuldenfalle rausgeholt hat. Und sie bezeugen und reden davon. Ihr Lieben, ich rede nicht von irgendeiner, der davon von seiner Fantasie redet. Ich bin mit sehr hochkarätigen Leuten in der Wirtschaft verbunden. Unternehmer, Industrielle, Bankwesen und Chefetagen. Und sie berichten von Gottes Gnade und Gottes Güte. Und Schulden, das ist auch dasselbe Wort für Sünde. Wenn wir der heilige Ort in Jesus Christus finden, da ist Vergebung, da ist Heilung, da ist Wiederherstellung, da ist Weisheit, dass wir befreit werden können von allen Formen von Sklaverei. Hast du dein Kadesh Barnea in Jesus Christus? Für die vielen Menschen, die vereinsamt sind, wie die jüngere Generation, Royal Rangers, da schlägt mein Herz mit Freude, was ihr macht. Da entstehen echte Beziehungen. Da finden junge Menschen zu Jesus. Da finden sie einen sinnvollen Weg zu gehen im Glauben. Was tun wir in der Gemeinde? Wir finden die Verbindung zueinander. Wir haben in der Gemeinschaft miteinander, erleben wir, dass die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein heiliger Ort. Es befähigt uns, auch wenn Wüstenzeiten kommen, wir werden in der Wüste Wasser finden. Der Herr segne euch.